1. Samuel Kapitel 1, die Verse 1 bis 21. Es war ein Mann von Ramathaim, Zufim, vom Gebirge Ephraim, und sein Name war Elkana, ein Sohn des Jeroham, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen. Der Name der einen war Hanna und der Name der anderen Peninna. Peninna hatte Kinder, aber Hanna hatte keine Kinder. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Herrscharen anzubeten und ihm in Silo zu opfern. Dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas, Priester des Herrn. Und es geschah, immer an dem Tag, wenn Elkana opferte, dann gab er seiner Frau Peninna und all ihren Söhnen und Töchtern die ihnen zukommenden Anteile. Aber Hanna gab er einen besonders großen Anteil, denn Hanna hatte er lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Gegnerin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. So geschah es Jahr für Jahr. Immer, wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte jene sie. Dann weinte sie und aß nicht. Aber Elkana, ihr Mann, sagte zu ihr: Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Der Priester Eli aber saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn, und sie war in ihrer Seele verbittert. Und sie betete zum Herrn und weinte. Sie weinte sehr, und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner Gedenken und deiner Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und es geschah, als sie lange vor dem Herrn betete, achtete Eli auf ihren Mund. Hanna aber redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme hörte man nicht. Da meinte Eli, sie sei betrunken, und Eli sagte zu ihr: Wie lange willst du dich wie eine Betrunkene benehmen? Mach, dass du dein Rausch los wirst. Aber Hanna antwortete und sagte: Nein, mein Herr, ich bin nichts anderes als eine betrübte Frau. Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte doch deine Magd nicht für eine verkommene Frau, denn aus meinem großen Kummer und Herzeleid habe ich so lange geredet. Eli antwortete und sagte: Geh hin in Frieden. Der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Sie sagte: Lass deine Magd Gunst finden vor deinen Augen. Und die Frau ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr ein so trauriges Gesicht. Und sie machten sich am nächsten Morgen früh auf und beteten an vor dem Herrn. Und sie kehrten zurück und kamen in ihr Haus nach Rama. Und Elkana erkannte Hanna, seine Frau. Und der Herr dachte an sie. Und Hanna wurde schwanger. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn. Und sie gab ihm den Namen Samuel. Denn vom Herrn habe ich ihn erbeten. Und der Mann Elkana zog mit seinem ganzen Haus wieder hinauf, um den Herrn das jährliche Schlachtopfer zu opfern und sein Gelübde zu erfüllen. Soweit das Wort Gottes. Wir lesen hier am Anfang des Buches Samuel von einer Frau namens Hanna. Der Name Hanna ist ein sehr schöner Name. Er bedeutet Gunst, Gnade, Anmut. Aber die Bibel beschreibt uns hier, dass ihr die Gunst nicht einfach in den Schoß gefallen ist. Sie hatte in ihrem Leben schwere Kämpfe, große Not zu überwinden. Aber sie beweist in ihrem Leben wahre geistliche Anmut und Schönheit. Denn sie lernt, in ihrer Not geistlich zu siegen, geistlich zu überwinden. Wir wollen uns also drei Punkte im Leben der Hanna anschauen, wie sie eine geistliche Überwinderin wird. Zum einen Hannas Leid, dann Hannas geistliche Überwindung und Hannas Überwinderlohn. Erstens Hannas Leid. Hanna hatte keinen einfachen Stand. Ja, sie war verheiratet und ihr Mann liebte sie, aber sie konnte keine Kinder gebären. In der damaligen Zeit war das ein schweres Los für Frauen. Ehefrauen ohne Kinder wurden häufig verachtet und geschmäht und nicht selten sogar vertrieben. Das ist heute zum Glück nicht mehr so. Aber damals hielten die meisten Menschen solche Frauen als von Gott bestraft. Als solche, die von Gott keine Gunst empfangen haben. Und tatsächlich heißt es doch sogar in Vers 5, der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Ist das eine Strafe Gottes? Hat Gott Hanna nicht lieb? Will er sie verletzen oder für etwas bestrafen? Hanna leidet unter ihrem Stand der Kinderlosigkeit. Aber als wäre das noch nicht genug, gibt es auch noch eine sehr ungünstige Konstellation. Elkana, Hannas Mann, hat noch eine zweite Frau, Peninna. Die Polygamie, also die Vielehe, kommt im Alten Testament häufiger vor. Doch nicht ein einziges Mal wird sie positiv erwähnt. So hatte Gott die Ehe nicht bestimmt. Und das Neue Testament bringt uns da viel Klarheit hinein. Aber Hanna befand sich in dieser traurigen Lage. Peninna, die andere Ehefrau, die hat Elkana schon mehrere Kinder geboren. Söhne und Töchter. Und automatisch entsteht hier eine Art Rivalität, ein Vergleichen und ein Messen. Doch Peninna, sie hatte nicht nur das, was sich Hanna selbst so sehr wünschte. Peninna war charakterlich sehr unfreundlich und herzlos. Ja, sie hatte Freude daran, Hanna in ihrem Leid umso mehr zu kränken. Wenn sie zur Stiftshütte nach Silo zogen, um Gott anzubeten, um Gott zu danken für all seine Gaben, dann ließ Peninna keine Gelegenheit aus, um Hanna mit bösen Worten zu verletzen und sie niederzumachen. Ab Vers 6 lesen wir, und ihre Gegnerin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. So geschah es Jahr für Jahr, immer, wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzogen, reizte jene sie. Und dann weinte sie und aß nicht. Peninna wird eine Gegnerin genannt, eine Bedrängerin, eine Widersacherin. Das ist kein schöner Titel für eine Frau. Gott bewahre uns vor so einem Titel. Sie machte Hannas Kummer absichtlich umso größer. Man kann sich kaum einen hässlicheren Charakter einer Frau vorstellen als den von der Peninna. Gezielt kränkte sie Hanna und streut immer wieder Salz in die Wunde, trifft immer die empfindlichste Stelle im Leben der Hanna, so dass es ihr sehr weh tut. Dabei konnte Hanna noch nicht einmal etwas für ihre Situation. Und dann muss sie auch noch so viel Ungerechtigkeit dulden. Darum weint Hanna viel. Und in Vers 10 heißt es, sie war in ihrer Seele verbittert. Die Not drängte sie so sehr, dass sie verbittert war in ihrer Seele. Und bei all dem Leid wird sie darüber hinaus auch noch von dem Priester an der Stiftshütte zu Unrecht als betrunkene und zügellose Frau beschuldigt. Wütend fährt der Priester Eli sie an, wie lange willst du dich noch wie eine Betrunkene benehmen, mach, dass du deinen Rausch los wirst. Dabei hatte sie doch nur gerade still in ihrem Herzen zu Gott gebetet. Seine Anschuldigungen waren ganz falsch, aber darum umso schmerzlicher. Solche Vorwürfe treffen ins Herz. War der Kummer nicht schon groß genug? Seht ihr, die Hanna hatte es nicht leicht. So viel Schmerz, so viel Demütigungen, so viele Kränkungen kamen gehäuft auf sie, bis ihre Seele verbittert war. Man sah wenig von Gunst in ihrem Leben. Aber man mag es kaum glauben. Gott gebrauchte all dies, um in Hanna geistliche Schönheit, geistliche Anmut und Kraft zu formen. Tatsächlich sind die besten Gelegenheiten, um geistlich zu wachsen, nicht große Konferenzen oder freudige Versammlungen und Feste, sondern oft eben gerade solche Zeiten und Stunden im täglichen Leben, wo wir gestoßen, wo wir verachtet, wo wir schlecht behandelt werden. Hier lernt man, was wirklich in uns drin steckt. Hier lernen wir, unser eigenes Herz mit all seinem Kummer, mit all seinen Schwächen und auch mit all seinen Sünden kennen. Da, wo ich in Not gerate, da, wo mir Ungerechtigkeit widerfährt. Alle Bitterkeit, alle Ungeduld kommt zum Vorschein. Stolz, Egoismus und Neid tritt hervor. Und ja, Hanna war verbittert. Sie war traurig. Sie hatte großen Kummer. Und sie war bestimmt auch oft wütend auf diese Peninna. Aber diese Zeit der Traurigkeit und Bedrängnis, sie brachten keine bittere Frucht hervor. Obwohl das ja naheliegen würde. Sondern eine liebsame, eine friedsame Frucht, geistlich zu überwinden. Hanna lernte, geistlich zu überwinden. Und das ist unser zweiter Punkt, Hannas geistliche Überwindung. Wir sehen zum einen, wie Hanna nicht kämpft. Hanna überwand Peninnas Bosheit nicht mit Gegenworten und Beschimpfungen. Sie kämpfte nicht mit den gleichen Waffen, die auch Peninna benutzte, um sie zu kränken. Mit denen Peninna ihren Platz behaupten wollte. Vergeblich suchen wir in der Schrift eine Antwort von Hanna auf die vielen Beleidigungen und Kränkungen gegenüber Peninna. So viele Tränen, so viel Schmerz verursachte Peninna durch ihre scharfen, spitzen Worte. Doch Hanna entgegnete nicht mit Schimpfwort gegen Schimpfwort, nicht mit Schmähung gegen Schmähung. Und ihr Lieben, es ist bemerkenswert. Das ist bemerkenswert. Aber was noch erstaunlicher ist, sie kämpft auch nicht durch Lästerung oder Intrige vor Elkana, ihrem Mann. Das wäre doch eigentlich die noch einfachere Weise gewesen. Ja, in Vers 5, da heißt es, dass Elkana sie lieb hatte und er war darum bemüht, Hanna zu trösten, wenn auch nicht besonders erfolgreich. Er sagt, Hanna, warum weinst du und warum isst du nicht und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Aber Hanna nutzt diese Gelegenheit nicht, um zu lästern und schlecht über Peninna zu reden. Stellt euch mal vor, sie hätte jedes Mal in Silo dann wieder, nachdem sie geweint hätte, zu Elkana gesagt, deine Frau Peninna hat mich schon wieder geärgert und beleidigt. Jetzt tu doch endlich was dagegen. Dann wäre die Geduld bei Elkana wohl auch bald zu einem Ende gekommen. Hanna sagt ihrem Mann nicht, wie schlecht und boshaft Peninna immer wieder gegen sie spricht. Und warum diese Peninna wirklich mal eine ernste Ermahnung verdient hätte. Hanna nimmt eine geistliche Stellung ein, bei allem Schmerz und bei allen Tränen. Es gibt Kinder Gottes, mit denen kann man nicht zusammenkommen, ohne dass sie ein Klagelied über ihre Gegner anstimmen. Aber das ist nicht die Weise, wie Hannah überwindet. Das ist nicht die geistliche Weise, wie wir überwinden sollen. Und auch bei den falschen Vorwürfen des Eli, Hannah braust nicht auf. Sie spielt nicht die Beleidigte. Sie nennt ihn nicht einen schlechten Hirten. Sie entgegnet ihm nicht, dass er sich doch lieber um seine eigenen gottlosen Söhne kümmern sollte. Sie rächt sich nicht. Sie fährt ihn nicht an. Sie empört sich nicht. Sie zahlt ihm nicht seine falsche Einschätzung heim. Seht ihr, Hannah kämpft nicht gegen ihr Leid und ihre Gegner mit fleischlichen Mitteln. Mit den Waffen, die uns häufig so nahe sind. Wie kämpft Hannah denn? Vor Peninna kämpft sie mit heiligen geistlichen Waffen. Sie hört die Worte. Sie schweigt und bleibt stille. Und sie erträgt. Sie erduldet, indem sie sich beherrscht. Das ist keine einfache Sache. Es gehört vielleicht zu den größten Herausforderungen, stille zu bleiben, bedarf viel mehr Kraft, als mit den Worten dreinzuschlagen. Und ja, Hannah redete mit ihrem Mann, sie suchte Trost und Beistand, aber sie kämpfte nicht mit Worten gegen ihre Gegnerin, sondern bewahrte ihre Zunge zum Guten. Weder vor Peninna noch vor Elkanah streitet sie um ihr Recht. Wie Kinder Gottes über ihre Gegner reden, ist ein fast untrügliches Kennzeichen des inneren geistlichen Zustandes. Ob mit Ärger, Verachtung und Zorn oder mit Liebe, Sanftmut und Vergebung. Es ist ein deutlicher Indikator unseres geistlichen Zustandes, wie wir über die reden, die uns schlecht behandeln. Aber Hannah kämpft auch vor Gott mit Beten und Flehen. Hannah lernt ihr Herz nicht nur vor Menschen zu bewahren, ihren Mund zu bewahren vor unkontrolliertem Reden. Sie lernt ihr Herz vor Gott auszuschütten. Und das ist ebenso wichtig. Sie lernt, wohin mit meinem Schmerz? Wohin mit meiner Verbitterung? Wohin mit meinem Leid? In Vers 12 heißt es, sie betete lange vor dem Herrn. Warum betete sie lange? Aufgrund des großen Kummers in ihrem Herzen. Das, was sie vor Menschen schwieg, konnte sie vor Gott ausschütten. Sie erzählte all ihr Leid. Und sie erzählte das nicht in der Nachbarschaft herum. Oder suchte alle frommen Pilger auf dem Fest, um Verständnis für ihre Not zu suchen. Nein, sie breitete all ihren Kummer vor Gott aus. Und hier im Gebet wurde ihr Herz leichter. Nicht durch die Sympathie und die Solidarität und das Verständnis von all denen, denen sie davon vielleicht berichtet, wie unfair die Peninna ihr gegenüber ist. Nein, hier im Gebet wurde ihr Herz leichter. Hier im Gebet bekam sie neue innere Kraft zu tragen, zu erdulden, geistlich zu überwinden. Und ist es nicht schön, als sie zurückkam, da heißt es, da aß sie und hatte nicht mehr ein so trauriges Gesicht. Hannah lernt, zu kämpfen, indem sie ihr Leid vor dem Herrn ausbreitet und ihn selbst um Rettung und Hilfe bittet. Und sie erlebt, wie der Herr sie stärkt und aufrichtet. Und als Eli sie während dem Gebet anfährt und ihr scheinbar auch diesen geistlichen Überwinderweg versperrt, da bleibt sie ruhig, respektvoll. Sie nennt ihn sogar Herr. Sie bleibt demütig, sie nennt sich selbst eine Magd und erklärt in aller Ruhe, was sie tut. Nein, mein Herr, ich bin nichts anderes als eine betrübte Frau. Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine verkommene Frau. Denn aus meinem großen Kummer und Herzeleid habe ich so lange geredet. Wer lernt, im Gebet zu kämpfen, empfängt auch Kraft, Kränkungen hinzunehmen und Ungerechtigkeiten zu ertragen, ohne erbittert zu werden. Ohne der Verbitterung im Herzen völligen Raum zu lassen. Verbitterte Menschen überwinden niemals andere, überwinden niemals wirklich ihre Gegner. Aber die Bibel zeigt uns auch, wie wir geistlich überwinden können. So wie Hannah es tat. Und wir wollen uns am Ende noch Hannas Überwinderlohn anschauen. Hätte Hannah auf fleischliche Weise gekämpft, mit Schimpfworten und Lästerei, so wäre sie vermutlich bald genauso geworden wie Peninna. Eine schändliche, lieblose, rachsüchtige Frau. Ist es nicht so? Aber Hannah hat nicht nur ihre Gegnerin geistlich überwunden. Sie hat vor allem sich selbst geistlich überwunden. All den Groll, all den Zorn, all die Verbitterung aus ihrem eigenen Herzen hat sie überwunden, indem sie nicht fleischlich kämpfte, sondern eine geistliche Stellung einnahm. Hier besteht der größte Kampf von uns Menschen. Nicht indem wir unsere Gegner zählen, sondern indem wir unseren Kampf mit unserem eigenen Herzen, mit der in uns wohnenden Sünde aufnehmen. Der Kampf gegen eigenen Stolz, gegen die Selbstliebe, gegen den Neid, gegen Wut, gegen Hass, gegen Heuchelei. Aber Hannah empfängt einen wunderbaren Überwinderlohn. Sie empfängt nämlich einen lieblichen Charakter. Wahre innere Anmut und Schönheit. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum Elkanah sie besonders lieb hatte. Hannah empfängt aber nicht nur einen lieblichen Charakter, so dass Gott sie geistlich, charakterlich gut formt. Nein, sie empfängt von Eli auch den priesterlichen Segen. Sie schimpfte nicht gegen Elis Fehleinschätzung und gegen Elis mangelnden Sinn und Sensibilität in seelsorgerlichen Dingen. Sie blieb ruhig und erklärte ruhig, und Eli konnte nicht anders, als ihr seinen priesterlichen Segen zu geben. Vers 17, geh hin in Frieden. Der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Ist das nicht wunderbar? Und es tritt ein. Beides. Der Frieden und die Erhörung. Hannah empfängt einen köstlichen Überwinderlohn. Eine wunderbare Gebetserhörung. In Vers 19 heißt es, der Herr dachte an sie. Ist das nicht ein schöner Satz? Der Herr dachte an sie. Der Herr schenkt ihr einen Sohn, Samuel. Und das bedeutet, von Gott erhört. So wurde ihr Leid in Freude umgekehrt. Und zwar durch Gottes Hilfe, zu Gottes Zeit, aus Gottes Gnade. Nicht durch eigene Kraft, nicht durch eigenen Verdienst. Der Herr dachte an sie, an Hannah, die sanft und stille auf seine Hilfe hoffte und einen schönen Lohn empfing. Und nach Samuel empfing sie sogar noch weitere Kinder, wie wir später erfahren. Und schließlich erhielt Hannah einen bleibenden Ruhm. Peninnah hatte Kinder, Söhne und Töchter. Von keinem ihrer Kinder hören wir irgendetwas in der Bibel. Hannah empfing mit ihrem kleinen Samuel einen der mächtigsten Prediger des Wortes Gottes, eines der größten Werkzeuge in der Hand Gottes zum Segen für das Volk Israel. Zu einer Zeit, wo das Wort Gottes selten geworden war, war Samuel der eine Punkt, wo das Wort Gottes wieder hörbar wurde. Er war ein Mann von großer Bedeutung. Wo blieb da die spöttische Zunge der Peninnah? Von Hannah wollen wir lernen, geistlich zu überwinden. Und das lernen wir nicht bei Menschen, sondern bei Gott, der in Jesus Mensch wurde, der sich erniedrigte, verspottet wurde, geschlagen wurde, gekreuzigt wurde. Und nicht ein böses Wort kam aus seinen Lippen. So hat Jesus den größten Sieg errungen, das größte Leid überwunden, die stärksten und mächtigsten Gegner besiegt. Unsere Sündenschuld, unsere Feindschaft, unsere Herzensbosheit, unseren Peninnah-Charakter. Lasst uns mit Hannah, unserem Herrn, folgen und geistlich überwinden, durch stilles Erdulden, durch freimütiges Gebet und hoffen auf unseren Herrn. Dazu helfe uns Gott. Amen.